Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Im Oktober vor 3 Jahren hat sich das deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen und der Energiekonzern RWE darauf geeinigt, bereits 2030 aus der Kohleenergie auszusteigen. Und bereits damals gab es große Bedenken und Diskussionen um mögliche Versorgungslücken. Jetzt, 3 Jahre später, sind diese Sorgen und die Diskussionen nicht gerade kleiner geworden. Und dennoch will die Politik am Kohleausstieg festhalten. CDU-Wirtschaftsministerin Katharina Reiche hat sogar letzte Woche versprochen, an den Zielen der Energiewende festzuhalten. Über die Folgen des Kohleausstiegs und die jüngsten Rauchzeichen aus dem Wirtschaftsministerium spreche ich jetzt mit Christian Ecke. Er ist Inhaber eines mittelständischen Zeitschriftenverlages über wirtschaftliche und mittelständische Themen. Sein Lebens- und Arbeitsmittelpunkt ist mitten im Rheinischen Revier. Schönen guten Tag, hallo.
Guten Tag, hallo.
Erläutern Sie nochmal rückblickend, warum wurde dieser Kohleausstieg für 2030 in Nordrhein-Westfalen vorgezogen?
Da wollte jemand ganz schnell Ministerpräsident werden. Das wissen wir, dass das Henrik Wüst war. Damals gab es 2 Koalitionsoptionen in NRW nach den Landtagswahlen. Die Grünen hätten mit einer etwas kleineren Mehrheit mit der SPD regieren können oder aber mit dem eigentlichen Wahlsieger, der als einzelne Partei die meisten Stimmen errungen hat. Und das war die CDU unter Henrik Wüst. Die Grünen hatten nun die Forderung oder den Wunsch, so schnell wie möglich aus der Kohle auszusteigen und hatten das Jahr 2030 als Zieldatum genannt. Und Henrik Wüst und seine Partei sind sehr, sehr schnell auf diese Forderung eingegangen. Unter anderem hat er dadurch auch verhindert, dass überhaupt weitere Koalitionsgespräche mit der SPD aufgenommen wurden und konnte so seinen Lebenstraum sehr schnell und sicher verwirklichen, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen zu werden.
Wie ist denn dieser Kohleausstieg, dieser vorzeitige, zustande gekommen von der Entscheidung her? Also wurde das mit einem Federstrich relativ schnell entschieden oder gab es da auch größere Diskussionen?
Es wurde nicht nur mit einem Federstrich schnell entschieden, es wurde sogar mit einem Federstrich im Hinterzimmer entschieden. Unter anderem die FDP hat rechtliche Schritte erwogen und geprüft. Die Maßnahmen sind da immer noch nicht abgeschlossen. Die Entscheidung, den Kohleausstieg auf 2030 vorzuziehen, ist auf politischer Ebene nur zwischen Henrik Wüst, der seinerzeitigen und heutigen NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubauer von den Grünen und dem damaligen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck beschlossen worden. Der Beschluss über den Kohleausstieg ist im Landtag nie so gefasst worden, sondern das waren Vereinbarungen, die eben an den parlamentarischen Gremien vorbei auf politischer Führungsebene geschlossen worden sind. Darüber hat die FDP auch sich sehr stark mokiert, ist aber letztlich nicht wirklich erfolgreich mit der Kritik gewesen, weil sie auch keine Mehrheiten und überhaupt keinen breiten Hintergrund mehr vom Stimmenpotenzial hatte, als sie dagegen argumentiert hat. Das passte auch den Grünen, das Tempo damals sehr gut ins Konzept, denn im Oktober 2022 stand der Bundesparteitag der Grünen an und die Erfolgsmeldung vom vorgezogenen Kohleaufstieg in NRW war für Robert Habeck zu diesem Zeitpunkt äußerst wertvoll und hat seine innerparteiliche Position nachhaltig gefestigt.
Jetzt, 3 Jahre nach dieser Entscheidung, wie steht Nordrhein-Westfalen denn wirtschaftlich und energiepolitisch so da?
Es hat sich nicht viel getan in den letzten 3 Jahren. Man ist versucht zu sagen gar nichts, aber das ist nicht ganz richtig, ein bisschen schon. Die Auswirkungen sind jetzt natürlich noch nicht spürbar. Wir hatten am vorvergangenen Wochenende in NRW Kommunalwahl und die CDU ist bei diesen Kommunalwahlen fast ohne Verluste wieder als stärkste Kraft hervorgegangen. Das liegt daran, dass die Auswirkungen des Kohleausstiegs, die verheerend für die Region sein werden, jetzt noch nicht spürbar sind. Denn er findet ja nun mal erst 2030 statt. Dann wird es allerdings umso schlimmer, obwohl gut informierte Kreise wissen, dass der Ausstieg auch 2030 nicht stattfinden wird. Nur der Weiterbetrieb der Kohle wird dann wesentlich teurer sein. Und das wird wiederum auf die Verbraucher und auf die Wirtschaft und auf die energieintensive Industrie umgelegt, diese dann steigenden Stromkosten.
Das müssten Sie jetzt vielleicht nochmal genauer erklären. Warum, glauben Sie, findet denn dieser Kohleausstieg 2030, obwohl er beschlossen wurde, warum findet er nicht statt?
Es sind in NRW fleißig Windparks gebaut worden. Und das ist auch grundsätzlich eine gute Sache, weil die auch Strom erzeugen und weil dieser Strom auch dann aus der heimischen Region stammt. Aber es ist natürlich kein grundlastfähiger Strom, den sowohl Industrie als auch Privathaushalte benötigen. Denn wenn der Wind nicht weht, gibt es auch keinen Strom. Und die Speicherfähigkeit, die Speichertechnik ist noch längst nicht so weit entwickelt, dass man Überkapazitäten über längere Zeit in irgendeiner Form finanzierbar und wirtschaftlich darstellbar vorhalten kann. Also, die Windkraft existiert, aber sie ist nicht hinreichend für eine grundlastfähige Stromversorgung. Diese Stromversorgung sollte nach dem Plan zum Kohleausstieg von vor 3 Jahren von Gaskraftwerken kommen. Diese Planungen sind auf bürokratischem Wege nicht weiter vorangetrieben worden. Für viele Gaskraftwerke, die entstehen müssten, ist noch nicht mal eine Baugenehmigung erteilt. Einige haben die Baugenehmigung, hinken aber in den Bauplänen so weit hinterher, dass man kein Prophet sein muss, um mit Sicherheit sagen zu können, grundlastfähiger Strom wird außerhalb der Kohle nicht in ausreichender Menge im Jahr 2030 zur Verfügung stehen. Das ist der Elefant, der im Raum steht, das wissen alle, aber man diskutiert noch nicht drüber, weil der Zeitpunkt ist ja noch nicht eingetreten und er würde auch kein gutes Bild hinterlassen, wenn man das allzu deutlich jetzt überall in der Öffentlichkeit kommunizieren würde.
Und noch dazu kommt, und das pfeifen die Spatzen ja mehr oder weniger von den Dächern, dass es keine großen Anstrengungen oder Bemühungen gibt, diese Gaskraftwerke auch tatsächlich zu bauen. Was müsste denn passieren, dass das in Angriff genommen wird? Fehlt es da an politischem Willen oder an Investitionswillen seitens der Wirtschaft?
Es braucht da mehr politischen Willen und es braucht vor allen Dingen die Anstrengung, endlich in Deutschland gegen das Bürokratiemonster erfolgreich zu Felde zu ziehen. Das betrifft ja nun viele weitere Felder, aber eben auch konkret das Feld der Gaskraftwerke, weil es in den meisten Fällen daran hapert, dass die Baugenehmigungen nicht erteilt werden. Und das ist ein eindeutig bürokratischer Schritt, wo die politischen Institutionen und deren Verwaltungen am Zuge sind, um hier zu beschleunigen. Und das ist ganz schlichtweg verschlafen worden bisher.
Sie haben es gesagt, der Kohleausstieg ist mit einem Federstrich und vor allem im Hinterzimmer entschieden worden. Vielleicht kann man den auch mit einem Federstrich wieder rückgängig machen. Zumindest hat Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche einen 10-Punkte-Plan vorgelegt und die Hoffnungen, dass es jetzt wieder aufwärts geht und es Erleichterungen gerade in Sachen Energiepolitik gibt, die schwinden aber, weil auch sie hat gesagt, wir halten am Klimaschutzziel fest und wir halten am 80%-Ziel erneuerbaren Anteil am Stromverbrauch fest. War das so abzusehen oder hatten Sie doch kurz die Hoffnung, dass wieder Vernunft einkehrt?
Ja, ich hatte tatsächlich die Hoffnung, dass da wieder Vernunft einkehrt. Allerdings ist es auch eine Frage der Machbarkeit. Man konnte mit einem Federstrich den Kohleausstieg 2030 beschließen. Man konnte ihn aber nicht mit dem gleichen Federstrich wieder zurücknehmen, weil da ja 2 Verhandlungspartner mit am Tisch saßen. Neben der Politik war das eben auch die Wirtschaft, sprich der Konzern RWE, der hier in der Region der Energieversorger schlechthin ist. Und dieser Konzern muss langfristig planen. Auf psychologischer Ebene würde ich sagen, ohne das jetzt fundiert belegen zu können, dass auch dieser Konzern und dass viele andere Akteure der Wirtschaft das Vertrauen in die Politik verloren haben. Wir beobachten hier eine Wankelmütigkeit auf politischer Ebene, auf der man keine Milliardeninvestitionen, 2- und 3-stelligen Milliardeninvestitionen für die Zukunft aufbauen kann. Insofern sind die Konzerne und die Wirtschaft auch nur bedingt gewillt, unternehmerisch ganz hohe Risiken einzugehen. Zweitens hat RWE in seinem Sinne, damals mit Robert Habeck, mit Mona Neubauer und mit Henrik Wüst, sehr gut verhandelt und seine eigenen Interessen gewahrt. Wenn der Kohleausstieg jetzt zurückgenommen wird, und das wird er, sind wir das Jahr 2030, es wird noch einige Jahre länger laufen, dann wird das richtig teuer, aber nicht für RWE, sondern für den Staat, für den Bund, für das Land und damit für die Bürger.
Jetzt besteht allerdings nach wie vor dennoch die Hoffnung, dass man doch nochmal Lösungen findet, um das Versorgungsproblem bei Windstille oder Dunkelflaute zu lösen. Mehr Speicher sollen her und die Rettung kommt möglicherweise, so stellen sich das regierungsnahe Wirtschaftsexperten zumindest vor, aus, tada, der Autoindustrie. Also Speicher kann man sich von heute auf morgen nicht zusammenbauen, aber es gibt Denkansätze, sich die Energie, die man braucht, aus den E-Autos zu holen, die brav über die Photovoltaikanlage in Privathaushalten aufgeladen wurden. Was halten Sie von dieser technischen Möglichkeit oder dieser Überlegung, geschweige denn von der Durchführbarkeit?
Vor 40 Jahren nannte man das Planwirtschaft und vor 35 Jahren haben wir gesehen beim Fall der Mauer, dass diese Planwirtschaft in der Katastrophe und im Konkurs und im Offenbarungseid endet. Wir können nicht, und diesen Denkfehler hat die Politik von Anfang an gemacht, natürlich auch beim vorzeitigen Kohleaufstieg 2030 für NRW, wir können nicht Erfindungen politisch zu einem bestimmten Datum beschließen. Wir müssen sehen, wann die Technik und die Wissenschaft und die Wirtschaft so reif sind, bestimmte Entwicklungen zu tätigen und umzusetzen. Die werden nicht bereitstehen, nur weil das einer Landesregierung oder einer Bundesregierung oder einem grünen Wirtschaftsminister ganz gut in den Terminkalender passt. Wir wissen schlichtweg nicht, wann diese Speicherkapazität wirklich wirkungsvoll einsatzbereit ist. Das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Und das kann uns kein Mensch der Welt heute terminsicher prognostizieren.
In Nordrhein-Westfalen ist nach wie vor noch Industrie, die sehr energieaufwendig ist, wie zum Beispiel Stahl. Was bedeutet das, wenn ausgerechnet in Nordrhein-Westfalen, in diesem Schwerindustrieland, es nicht funktioniert mit der Energiewende? Was bedeutet das, wenn es hier nicht klappt, auch umgelegt vielleicht auf den Rest Deutschlands?
Das wird bedeuten, dass Nordrhein-Westfalen und wie Sie richtig sagen, umgelegt auch dann mit zeitversetzter Wirkung, auch der Rest der Bundesrepublik Deutschland einen ähnlichen Weg wie das Ruhrgebiet nehmen können. Das Ruhrgebiet hat aus ganz anderen Gründen den Bergbau beendet und man lobt heute diese Region als tolle Urlaubsregion. Das ist auch richtig, da gibt es sehr schöne Gegenden. Man plant auch jetzt hier im Rheinischen Revier einige der größten Seen Deutschlands oder sogar Europas anzulegen in den Tagebauregionen. Das sind dann die sehr schönen weichen Standortfaktoren, die eine Region lebenswert machen. Aber wenn man im Ruhrgebiet hinter die Kulissen schaut, in Städte wie Gelsenkirchen, Duisburg oder auch Oberhausen, auch andere Orte, dann sieht man, dass dort die blanke Not herrscht und dass hinter den Kulissen der schönen landschaftlichen Rekultivierung und der Seenlandschaften und Industriedenkmäler die Menschen schlichtweg einen erheblichen Wohlstandsverlust erleiden, unzufrieden sind. Und wir wissen, dass gerade dort politische Extreme besonders gut gedeihen und dass die Unzufriedenheit der Menschen wächst und dass es zu Unruhen und Zuständen führt, wie wir sie aus Duisburg kennen, beispielsweise, in der es schon No-Go-Areas gibt, die ein ganz entsetzliches Muster für das bilden, was hier im Revier passieren kann und was dann auch in anderen Landesteilen passieren kann, weil eine schöne Rekultivierung von Landschaften reicht nicht. Wir brauchen einen wirtschaftlich starken Ersatz für das, was wir uns jetzt mutwillig selbst zerstören. Und dieser Ersatz, der wird bei weitem nicht ausreichend geschaffen. Die Menschen sehen das jetzt noch nicht, weil noch läuft die Kohle, noch haben sich die Kosten nicht erhöht. Sie werden das nach 2030 langsam nach und nach zu spüren bekommen. Aber wenn diese Auswirkungen eintreten, dann wird es für viele Menschen und auch für ganze Regionen zu spät sein, den Schalter noch umzulegen.
Sagt der mittelständische Unternehmer und Verleger Christian Eckel. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich sehr für Ihr Interesse.